Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Unser heutiger Gast ist Wilke Großrucker und sie ist die Hausleitung vom Hoffnungshaus in Stuttgart. Und wir haben uns tatsächlich, also wahrscheinlich nicht nur wir, haben uns gefragt, was macht eigentlich ein Hoffnungshaus? Also was kann man denn alles damit verbinden? Was passiert da Wunderbares? Und deshalb sind wir sehr froh, Wilke, dass wir dich zu Gast haben und dass wir dich ein bisschen ausfragen dürfen dazu. Weil, glaube ich, viel zu wenig Leute wissen, was für eine tolle Arbeit ihr da macht und wie engagiert ihr seid. Und insofern kopfüber ins Thema. Was ist denn das? Was ist denn ein Hoffnungshaus?
Ja, also unser Hoffnungshaus in Stuttgart ist ein, wir sagen immer, ein Wohnzimmercafé für aktive und ehemalige Prostituierte.
Also ein, okay. Ja,
ein schönes Café.
Ein schönes Café, aber mit einer großen Aufgabe, oder?
Ja, wir sehen es als normale Aufgabe, aber es ist sicher nicht so das Übliche, wo man so arbeitet, sag ich mal.
Wie muss man sich denn da deine Arbeit vorstellen? Hat das Café immer offen zum Beispiel? Das ist nämlich tatsächlich das, was ich mich als allererstes gefragt habe. Habt ihr so ganz, ganz umfassende Öffnungszeiten beispielsweise? Oder wie muss man sich das so...
Also das würde man gar nicht schaffen vom Team her. Wir haben dreimal die Woche offen, Mittwoch, Freitag und Samstag. Und zwar gegengleich zum La Strada. Das ist die Anlaufstelle vom Gesundheitsamt und Caritas, dass die Frauen immer eine Möglichkeit haben, wohin zu gehen. Und wir beginnen um 3 Uhr nachmittags, weil vormittags die Mädchen und Frauen ja eher schlafen. Die arbeiten schon 16, 18 Stunden, aber dann ist so die Ruhezeit. Und ab 3 Uhr geht's dann los, Mittwoch bis 8 Uhr abends und sonst bis 6:30. Ja, und da gibt's eben, Mittwoch wird warm gekocht, einfach gutes Essen. Es muss immer Süßigkeiten geben, Obst, Salat, Kaffee ist natürlich ganz wichtig, sind wir auch ein Kaffeehaus. Und unsere Schwerpunktarbeit ist eher auf der Beziehungspflege. Also wir sind nicht so die Anlaufstelle, Beratungsstelle, wir machen Einzelfallberatung, aber eher auf der Beziehungsebene. Also wie können wir einen Teil unseres Alltags mit den Frauen leben und Beziehungen leben? Also da gehört zum einen dazu, dass wir ihnen so einen Ruheraum anbieten. Also wir haben Mädchen zum Beispiel, die gesagt haben, das ist der einzige Ort, wo ich ohne Angst schlafen kann. Wir haben 2 so Sofaecken, wo wir ein bisschen Kosmetik anbieten, Fingernägel machen. Einfach, manche legen nur so die Hände am Tisch und sagen, ach, malst du sie mir an? Wir haben auch Studentinnen, die ihr Praxissemester bei uns machen. Die sind auch prädestiniert dafür. Die können da schöne Blümlein und Steinchen drauf machen. Dann Spielen ist ein wichtiger Faktor. Wir haben viele.
Spielen?
Ja, wir haben viele Spiele. Wir spielen nur ein Spiel. Das ist mein Jagrettich nicht. Das ist so in einer besonderen Hardcore-Version, sage ich immer. Ich sage immer, sie spielen zu dritt gegen mich. Und ich werde immer rausgeworfen. Also das ist die Freude einfach auch an dem. Was Kosmetik noch betrifft, wir haben schon eine Visagistin mal da gehabt, einfach ja, ihnen Gutes zu tun. Handmassage mit verschiedenen Peelings und so. Dann haben wir eine Physiotherapeutin, die 14-tägig kommt und die Frauen massiert. Dann zurzeit machen wir auch Sprachkurs. Wir haben, das ist ein Sprachkurs, der speziell für Frauen in der Prostitution von einer Universität ausgearbeitet wurde. Also einfach wichtig, was müssen sie können, um einkaufen zu gehen. Also solche Dinge auch.
Ja, okay.
Ja, also alles, was da irgendwie um Beziehung, wo wir ihnen was Gutes tun wollen, sag ich mal. Da gehört dann Weihnachten, eine Weihnachtsfeier dazu. Da gehört dazu, dass wir einmal im Monat auch einen Gottesdienst mit ihnen feiern. Wir sind ja ein christliches Haus und der schaut ein bisschen anders aus wie andere Gottesdienste. Also war einfach mit ihnen unterwegs zu sein. Manchmal bei den Ehemaligen auch nach Hause zu fahren und mal was zu reparieren. Oder ihnen, gerade so Krankenhaus ist immer so mein Part, weil ich früher im Krankenhaus gearbeitet habe, mit ihnen zu Ärzten zu gehen, ins Krankenhaus mitzugehen. Ja, alles, was da so ein bisschen dazugehört.
Mein Gott, das sind unglaublich viele Facetten, ja.
Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig wichtigen Projekt. Aber es gibt es in Deutschland nicht so oft. Wie kam es denn in Stuttgart zu der Gründung?
Ja, das ist nochmal ganz was Besonderes. Also der Träger vom Hoffnungshaus ist das Aktion Hoffnungsland. Und die gehören wiederum zu den APIS, zum Evangelischen Gemeinschaftsverband. Und denen wurde einfach das Haus angeboten vom Besitzer, weil der wusste, wir haben so WG-Arbeit, also wir haben WG mit Auftrag. Und er hätte jetzt zwei Häuser für WG-Wohnungen. Und der Leiter hat sich's damals angeschaut und hat gesehen, oh, das liegt mitten im Rotlichtviertel. Da freut sich jede Mutter, wenn die 18-jährige Tochter zum Studium auch gleichzeitig ins Rotlichtviertel zieht. Und hat gesagt, das geht nicht, das können wir so nicht machen. Und dann hat er eben gemeint, ja, sag jetzt auch vom geistlichen Hintergrund, hat Gott was anderes vor. Und hat sich dann aufgemacht, mit dem Gesundheitsamt kurz geschlossen, mit anderen Gruppen und gesagt, sollen wir da was machen? Und alle haben gesagt, ja, macht's was. Und so ist es eben dieses Café geworden und die 5 Wohnungen drüber sind jetzt Hausgemeinschaft. Also wer im Haus wohnt, muss ehrenamtlich mitarbeiten. Dafür hat er etwas billiger Miete. Das ist das andere.
Kann das jeder? Also kann das jeder? Kann jeder da einfach zu euch hinkommen und sagen, oh, ich würde da gerne wohnen und ich weiß, ich darf jetzt hier mitarbeiten?
Theoretisch ja. Theoretisch ja. Okay. Also ich sage mal, er sollte halt natürlich dieses Konzept vom Glauben auch mit selber mittragen. Also wenn jemand sagt, mit Gott habe ich gar nichts am Hut, wird es ein bisschen schwierig. Aber sonst jeder. Wir sind ja bunt aufgestellt, also auch nicht schon christliche Gruppen, aber nicht, also es geht von Landeskirche bis Freikirchen, bis Jesus Freaks, bis also quer durch. Das stellen wir, das ist nicht die Frage bei uns. Aber wie gesagt, der Glaube sollte schon eine Rolle spielen, weil sonst würden wir uns ein bisschen schwer tun im gemeinsamen Erleben. Weil ja auch die Frauen zum Teil kommen und sagen, kannst du bitte mit mir beten? Und von daher sollte das was Normales sein. Ja. Hat man natürlich diese Schwierigkeiten, genau.
Welche Aufgaben können denn von Ehrenamtlichen übernommen werden? Weil, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder alles machen kann, oder?
Nö, also die Ehrenamtlichen sind in der Regel in der Kaffeearbeit einfach mit dabei. Das heißt, wir kommen immer so 1 bis 1,5 Stunden vorher, Brötchen richten, Salat richten, also da schnipseln und solche Vorbereitungsdinge und einfach bei den Frauen sitzen und spielen mit ihnen, reden mit ihnen, einfach da zu sein. Eine Hauptaufgabe, würde ich sagen, ist einfach das Zuhören. Immer wieder das Zuhören. Und ja, und sie einfach, ich sage mal, mit Würde behandeln, weil das ist schon ein Auftrag von uns, zu sagen, jeder Mensch hat Würde, weil wir das so sehen, jeder Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen, ist es einfach, hat das Anrecht, dass man gut mit ihm umgeht. Und das muss, sage ich, bei allem rüberkommen. Dass ich freundlich bin, wenn sie reinkommen, dass ich das Essen schön herrichte, dass ich sie nett bediene, dass einfach, ja, das wollen wir mit allem, was wir tun, muss das rüberkommen. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal klare Worte gibt.
Das wollte ich tatsächlich gerade fragen, weil es bestimmt nicht alles eitel Sonnenschein, nö, oder? Nö.
Also es kann auch sein, dass mal wer rausfliegt. Wir haben eine gehabt, die hat dann zum Drogenhandeln angefangen herinnen. Das geht natürlich nicht. Also da kriegt sie dann einmal eine Woche Hausverbot. Wenn sie das öfter macht, kann es sein, dass es mal länger dauert. Oder wenn welche aufeinander losgehen. Also das haben wir ja auch, dass die irgendwie in einen Streit geraten. Ich sage immer, ihr könnt es laut diskutieren, aber wir gehen nicht körperlich aufeinander los. Da müssen sie raus. Oder Besoffene, wenn manche sind oft so, auch Frauen, so betrunken, dass ich sage, weißt du was, wenn du nüchtern bist, kommst du wieder, jetzt musst du mal gehen. Also das gibt's auch.
Habt ihr da irgendwie besonderes Sicherheitspersonal irgendwie auch? Also A, zum Schutz, also für eure Gäste, aber auch eben, wenn jetzt sowas sein sollte, umgekehrt?
Nö.
Oder regelt ihr das alles selber?
In der Regel regeln wir es selber. Also ich habe den Vorteil, dass ich ja schon ein bisschen älter bin. Also da, und auch also ordentlich Gewicht habe, also von daher ist das, ne, also in der Regel machen wir es selber. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, muss man Polizei anrufen. Ne, das ist, aber der Vorteil ist, weil ich habe selber auch im Haus gewohnt 3,5 Jahre und der Vorteil ist, dass wir Nachbarn sind. Also mit den Betreibern oder mit den Nachbarn, da sind wir Nachbarn, ganz normale Nachbarn. Wir kennen uns, wir, also das ist eigentlich, ich habe das noch nie als Problem empfunden. Selbst wenn ich in der Nacht komme, wenn es ganz gefährlich ist, gehe ich in ein Bordell rein, weil wir kennen uns, bin ich wieder geschützt. Es klingt witzig, ja, aber also gefährlich, sag ich
mal. Er ist ungewöhnlich. Ja. Ne?
Gefährlich sind die Drogendealer und Junkies, die einfach Drogen brauchen oder so. Ja, aber die sind am Bahnhof auch gefährlich. Und denen geht man aus dem Weg. Also ich sage, wir haben ja auch einen Verstand gekriegt, da ein bisschen vorsichtig zu sein. Aber ich hätte es noch nie gefährlich empfunden. Nö.
Wie erfahren betroffene Frauen denn vom Hoffnungshaus?
Ja, ganz am Anfang sind wir einfach durch die Häuser durch mit Einladungskarten, dass wir jetzt öffnen. Und jetzt ist es eigentlich Mundpropaganda, dass die anderen Mädchen, die Neuen wieder mitnehmen. Und ja, es funktioniert, sage ich einmal. Ab und zu gehe ich einmal durch die Straßen und lade mal wieder ein. Aber das ist eher, also Streetwork gehen wir in der Regel selten, sage ich mal. Das ist nur so ab und zu. Wir gehen manchmal in die Häuser rein, wenn wir noch Kuchen übrig haben oder so, dass wir einfach sagen, möchtet ihr was haben und verteilen das. Und das ist auch schön. Da freuen, also in der Regel freuen die sich und sagen, oh, es war schon lange nicht mehr da oder so. Ja,
das ist ja auch lieb, ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Hoffnungshaus aus? Also, wenn Sie sagen, also so für euch alle da. Also wie sieht es aus? Wie beginnt der Tag? Wie endet der?
Also wenn ich Mittwoch so komme.
Oder endet er überhaupt? Weil
ja, schon.
Ich denke ja manchmal, man nimmt ja auch so viel mit und ist, ne? Aber.
Also, ich sage jetzt so Mittwoch der lange Tag. Ich fange am Vormittag gehe ich einkaufen. Oder manchmal gehe ich schon einen Tag vorher und dann fange ich halt so um 12:30, je nachdem, was ich koche, wie aufwendig zu kochen an. Das ist in der Regel mein Part. Und dann so um 1:30, 2 kommt dann die Kollegin dazu und 1 bis 2 Ehrenamtliche, die dann fertig, also Tische richten, Tee, also heißes Wasser für den Tee, Kaffee, alles, was jetzt so dazugehört, Süßigkeiten aufstellen, dann haben wir so einen Obstkorb, das einfach alles schön herzurichten. Und dann beginnen wir immer mit den sogenannten Losungen. Das sind, da gibt's ja von den Herrnhuttern, das ist so in der evangelischen Kirche üblich, so ein Büchlein, wo für jeden Tag Bibelverse, 2 drinnen stehen und ein Liedvers. Das lesen wir dann und beten nochmal und dann sperren wir auf. Viele, also immer, wir haben so ein Stammpublikum, die warten meistens schon vor der Tür und kommen dann rein. Und ja, und dann ist zuerst einmal Essen, einfach zu fragen, was möchtest du haben und so weiter. Und dann haben wir es auch schon Tischgemeinschaft. Also wir schauen immer, dass wir auch mit den Frauen am Tisch sitzen und mit ihnen eben auch essen. Und dann geht's los. Die eine sagt, oh, ich möchte meine Fingernägel machen. Die andere sagt, spiel mal was. Die andere sagt, oh, ich muss da was erzählen. Oder einfach nur dabei sitzen und hören. Oft sitzt man einfach auch nur da. Also wir sitzen uns immer zu den einzelnen, zu den Tischen dazu und warten, ob von der Frau was kommt. Also so in die Frau so immer wieder Fragen zu stellen, eher nicht, weil das ja auch von der Traumatherapie her nicht gut ist. Also sage ich, unser Ansatz ist gerade von der Traumatherapie her, sie stabilisieren für den Alltag, ihnen einfach eine Situation zu schaffen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie wissen, da kann mir nichts passieren. Und das kann, ist eben ganz unterschiedlich. Und manchmal sind es sehr intensive Gespräche. Manchmal ist, wenn ich sage, ich habe eine Hartz-IV-lerin dabei, die sich auch prostituiert, um ein bisschen Geld zu verdienen, zu sagen, du sollt man nicht einmal wieder schauen, dass wir Bewerbungen schreiben, oder ihr auch einmal ein bisschen, ja, mehr zuzureden, du, es wäre gut, wenn du mal wieder arbeiten würdest. Also, da kommt alles dazu. Eine kommt immer, eine ehemalige, da kriege ich ständig die Arztbriefe, muss ich dann lesen. was sie hat. Ja, also einfach so, das mit ihnen unterwegs zu sein. Und wir teilen aber auch unsere privaten Dinge, also kein Seelenstrip ist, aber wenn ich von meinen Kindern erzähle oder letztes Jahr ist meine Mutter verstorben, wo ich dann erzählt habe, ich war noch bei ihr, einfach solche Geschichten auch zu teilen und sie anteilnehmen zu lassen.
Bekommt ihr dann auch, ich sag mal, Geschichten zu hören, die euch dann auch noch nach der Arbeit belasten?
Oh ja, da hören wir ganz vieles. Da hören wir wirklich ganz, ganz vieles. Wenn ich also dran denke, zum Beispiel an ein Mädchen, die aussteigen wollte. Ausstieg ist wirklich ein ganz was Schwieriges. Wir haben sie dann schon untergebracht. Dann hat sie ihr Zuhälter wieder erwischt. Der hat sie grün und blau geschlagen. Wo sie dann lange nicht kommt, weil sie sich, bis sie wieder kommt, sie wurde zuerst in ein Bordell noch verkauft und dann kam sie aber wieder, sich nicht reingetraut hat, wo ich dann auf der Straße gesagt habe, komm doch, sie hat sich geschämt. Und was sie dann so erzählt hat, was ihr da alles passiert ist, dann hat sie ein Kunde, ein Freier fast, ist mit Messer auf sie losgegangen. Also wenn man dann solche Geschichten hört, die neben uns passieren, ja, aber das hört man halt, das gehört fast dazu. Es ist ja, was Prostitution hat mit ganz viel Gewalt zu tun. Und also von, was man auch sieht, von Würgemalen, von blauen Flecken, von Bisswunden, das kriegt man ja alles mit. Und das beschäftigt uns natürlich auch. Ich meine, das wäre ja komisch, wenn das nicht so wäre. Aber zum einen haben wir regelmäßig Supervision. Dann machen wir auch Intervision, das auch untereinander uns darüber auszutauschen. Gerade mit Studenten auch, wenn die sollten ja auch schlafen können, wenn sie nach Hause gehen. Ja, und da würde ich sagen, da hilft dann eben unser Glaube, einfach auch die Spiritualität, dann noch einmal das wieder Gott auch hinzulegen, wie in der Psychotherapie. Ich schreibe es auf und lege es in einen Karton und ich sage, ich spreche es aus und lege es Gott hin. Und ja, man wacht schon manchmal auf in der Nacht oder am tagsüber und denkt dann an die Frau. Aber ich denke, das ist auch gut so. Also wenn es mich gar nicht mehr betrifft, weil ich sage, ich bin so cool, ich glaube, dann müsste ich auch aufhören. Es muss so ein Zwischending sein zwischen, es macht mich noch betroffen, aber nicht so, dass ich nicht mehr schlafen kann, sage ich mal. Es muss so ein Zwischen, dass ich einfach gut damit umgehen kann. Das, glaube ich, ist schon wichtig. Und eine gewisse Stabilität braucht man wahrscheinlich schon.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Und also lernt man dann auch mit der Zeit, besser damit umzugehen?
Ja, glaube ich schon. Also ich merke es für mich selber, bei erwachsenen Frauen kann ich noch ganz gut damit umgehen. Ich selber kriege Probleme, wenn Kinder im Spiel sind. Also da merke ich, da komme ich an eine Grenze, da würde ich, ja. Also wenn ich mehr mit Minderjährigen in die Richtung arbeiten müsste, weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Das sind für mich, also wo Kinder im Spiel sind, da ist für mich irgendwie Ende. Da kann ich dann nimmer. Aber die Frauen...
Ja, ist auch verständlich.
Ja, also die können, natürlich, es ist in extrem unter Zwang, aber sie können trotzdem sich frei, also nicht ganz frei, aber sie können, haben noch einen Willen zu sagen, ja oder nein. Oder wir bieten ja auch immer wieder Hilfe an. Ich sage, dass es schwierig ist, ist die eine Sache, aber es ist ein Erwachsenes nochmal was anderes.
Ja. Wie viele Frauen kommen denn so täglich zu euch?
Also zurzeit sind immer so zwischen 10 und 15 Frauen. Und davon sind etwa 5, 6 so Stammpublikum sozusagen, ehemalige. Und die anderen, das ist so ein Kommen und Gehen. Manche sieht man 3 Wochen immer und dann sind es wieder mal einen Monat gar nicht da und dann sind sie wieder da. Das ist so, ja. Aber zurzeit sind es immer schon so zwischen 10 und 15 Frauen, die kommen. Und da auch unterschiedlich, gell? Von der Verweildauer. Klar, die Ehemaligen, die können, da kommen welche, die kommen um 3, stehen vor der Tür und gehen, wenn wir wieder zumachen. Und andere kommen rein, essen kurz was und sind schon wieder weg, weil sie müssen wieder Geld machen. Es gibt welche, die vor der Tür stehen und nicht rein dürfen, haben wir auch. Also da ist alles möglich. Oder sie werden dann angerufen oder von Kolleginnen rausgeholt, weil sie muss wieder Geld machen. Gerade weil eine spielt so gerne, die wird oft rausgeholt. Sie muss jetzt endlich wieder rauskommen. Da sieht man dann die Abhängigkeit, in der sie da leben.
Ja. Weil du meinst, sie dürfen nicht rein, jetzt von der Zeit her oder?
Eher vom Zuhälter her, dass der das einfach nicht erlaubt. Ja. Da hat sie entweder noch zu wenig Geld gemacht oder wie auch immer. Also sie dürfen einfach nicht rein, weil ich kann mich erinnern, wir hatten ein Mädchen vor der Tür. Ich habe sie oft gefragt, ob sie nicht reinkommen möchte. Hat sie immer, nein, danke. Und auf einmal kam sie rein und habe gesagt, so schön, dass sie jetzt da ist. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Freund ist im Urlaub. Und 3 Wochen war sie immer herinnen und dann war sie wieder weg. Dann durfte sie wieder nicht mehr. Und das ist dann eben schon, das merkt man, das ist einfach Sklaverei, weil die haben überhaupt keinen freien Willen, da irgendwas frei zu entscheiden. Also manche holen dann nur geschwind was raus, das geht auch, dass sie sich einen Becher Kaffee holen oder so.
Bekommt ihr dann teilweise auch Probleme mit den Zuhältern, wenn die euch also als Bedrohung irgendwie wahrnehmen?
Nö, also bis jetzt gar nicht. Das sind dann eher die Mädchen, die Probleme kriegen. Also wir nicht. Das sind halt auch bei den Zuhältern, sind ja auch welche dabei, die nicht sozusagen gesehen werden wollen oder die auch keine Probleme haben möchten. Und die sind dann auch nicht. Also da hätten wir noch nie Probleme gehabt. Ja. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall, wo ein Mädchen auch raus wollte. Und das war schon sehr spannend. Sie kam dann nicht an dem Tag, aber andere Frauen haben sie ganz streng, wir haben ja auch Frauen, die als Zuhälterinnen arbeiten, haben sie ganz streng kontrolliert. Die waren dann ständig herinnen und haben nach ihr gefragt. Und ein Zuhälter ist die ganze Zeit, während wir offen haben, vorm Haus auf und ab gegangen. Also da sieht man dann, wie die kontrolliert werden, ja. Aber zu uns rein nicht, nö.
Also gibt's auch Erfolgsgeschichten? Wie du hast jetzt gerade schon eine so ein bisschen angesprochen.
Ja, haben wir schon. Also wir haben schon erleben dürfen, dass welche das wirklich geschafft haben. Aber wie gesagt, man sagt ja vom Wunsch, dass sie aussteigen, wenn sie es aussprechen, bis sie es schaffen, 3 bis 5 Jahre. Manche sagen sogar 7 okay. Versuche. Aber wir haben es erlebt immer wieder mal. Und manchmal ist es so, dass man nur den Anstoß gibt und dann übers Gesundheitsamt oder über die Caritas dann die das weiter, weil die ja dann doch in der Beratung noch mehr anders drinnen sind als wir. Aber wo man ihnen auch immer wieder Mut macht. Und wir haben auch aber das Glück, dass wir noch mit 2 anderen Vereinen seit einiger, nur nicht so lange, also kurzer Zeit, enger zusammenarbeiten, die dann auch den Ausstieg betreuen, und von daher ist es gut, weil wir selber ja keine Zimmer haben oder das nicht, gar nicht meistern können. Wir haben das Café, aber können dann die nicht aufnehmen, wo, sondern auch wieder nur vermitteln. Genau. Und da ist schon schön, wenn man dann hört, die hat es geschafft. Und wir vermitteln ja nicht nur stuttgartweit, sondern das geht ja deutschlandweit. Also wenn eine wirklich unter Zwangsprostitution ist, die muss ja weg aus Stuttgart, die muss ja woanders hin. Und das ist auch schön, dass man da deutschlandweit vernetzt ist und da vermitteln kann, fragen kann, hat wer einen Platz oder so weiter.
Wie kann man euch denn und eure Arbeit unterstützen? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt Ehrenamt, wenn man dort auch im Haus wohnt, aber könnte man zum Beispiel auch ein Ehrenamt machen, einfach nur so?
Ja, haben wir natürlich auch, das so nur Ehrenamt. Aber so wie gesagt, ich sehe es nicht als Hürde, aber mancher wird es vielleicht als Hürde sehen, vom Glauben her, das bleibt, sage ich mal, das bleibt, weil wir ja dann auch Gottesdienst feiern und das bleibt schon. Aber da sind wir auch ganz bunt aufgestellt. Dann haben wir, wo wir echt schön finden, wir haben eine Firma, ich weiß nicht, also die Boston Consulting Group, die sponsert uns jede Woche Süßigkeiten und Obst. Wir haben eine kleine Privatrösterei, Kaffeerösterei aus Malmsheim, die uns immer den Kaffee sponsern. uns Bäcker Frank auch, der uns am Donnerstag holen wir die restlichen Brötchen und Süßigkeiten, die noch da sind. Das ist einfach auch schön, dass wir da Unterstützung kriegen. Wir haben noch zusätzlich 3 Frauen, die uns ziemlich regelmäßig Kuchen bringen, denn es sollten immer selbstgemachte Kuchen sein. Das wünschen sich die Frauen total. Und da bin ich froh, wenn ich nicht immer Kuchen backen muss. Also solche Dinge sind Kosmetikartikel, kleine Kosmetikartikel, Duschgel, Haarshampoo und sowas freuen wir uns immer, wenn wir kriegen, weil das einfach die Frauen auch lieben. Und ansonsten, nachdem wir ja keine öffentlichen Gelder kriegen, sondern nur über Spenden, ist natürlich ja über Spenden immer das Beste. Ja, alles, was die Frauen zahlen, ja gar nichts bei uns. Also Essen und so ist ja alles kostenlos für die Frauen. Sie haben wenig Geld, also was soll ich da von ihnen dann noch verlangen? Und drum, das sind so. Und in anderen, wir haben auch so Patenschaften mit Gemeinden, die denken immer wieder mal an uns, die beten auch für uns. Wir glauben einfach an diese Kraft, die uns Gott gibt und da einfach da auch mit dabei sind.
Aber es wundert mich ein bisschen, dass es dafür gar keine öffentlichen Gelder gibt. Ist es nicht eigentlich ein gemeinnütziges Projekt, also an sich? Hätte ich jetzt gedacht, das ist auch förderungswert.
Ja, also jetzt, also öffentliche Staatsgelder nicht. Was wir jetzt das erste Mal kriegen, ist von Aktion Mensch, dass wir einen Antrag gestellt haben und da was kriegen. Das ist jetzt das erste Mal. Aber jetzt so andere öffentliche Gelder von der Stadt oder so haben wir noch nichts bekommen. Ja, das ist immer... Natürlich, wir stellten da auch einen Antrag, aber momentan ist eher Umwelt dran. Das ist immer, was ist gerade das Thema, muss man einfach sagen. Und da Prostitution ist nicht gerade das Thema, zurzeit schon, weil sie ja das da einiges verändern wollen, jetzt in Stuttgart, aber nicht als Thema, als förderungswürdig.
Ja, ist natürlich schade, aber vielleicht ändert sich das auch noch in Zukunft.
Wir sind auch verwundert, dass es hat bis jetzt geklappt. Wir brauchen keinen Gewinn machen, sage ich immer. Wir müssen über die Runden kommen als gemeinnütziger Verein und mehr brauchen wir nicht. Und ja, sind dankbar, dass das soweit funktioniert hat bis jetzt.
Was bedeutet denn, dass sich in Stuttgart was verändern wird?
Naja, man will ja jetzt, Leonhardsviertel ist ja Altstadt, und da ist ja gerade momentan dran, dass man die Vergnügungsstätten und Bordelle schließen möchte. Grundsätzlich, natürlich wäre das auch unser Wunsch, dass die Mädchen hier nicht, also dass es überhaupt nicht mehr die Zwangsprostituierte gibt. Ich finde es ein bisschen schade unter diesem Gesetz, das wir jetzt haben, wo ja Prostitution ein ganz normaler Beruf ist in Deutschland, wird es schwierig, weil die dann wirklich einfach in die Privaträume, sozusagen, man spricht immer vom Untergrund, kommen. Finden tun wir die Mädchen, weil wenn die Freier die Mädchen finden, finden wir sie auch. Aber die Mädchen haben halt dann weniger Chancen, zu eben La Strada vom Gesundheitsamt zu gehen, zu uns zu gehen, weil ja, die sind dann irgendwo verstreut in der ganzen Stadt. Das findet man von daher schade. Dann frage ich mich, wenn man Bordelle schließt, sage ich ja, aber wir haben ja so viele Häuser mit Privatzimmervermietung. Das sind gar keine Bordelle, die kann man ja nicht einfach schließen, das sind ja Privathäuser. Selbst bei uns in der Straße frage ich, was wird mit denen dann? Weil ich kann nicht Prostitution als Beruf lassen und sagen, sie dürfen arbeiten, aber in diesem Haus nicht, in einem anderen Haus schon. Also darum weiß ich nicht ganz, ob das wirklich ganz durchdacht ist. Da sind wir gerade, wir warten jetzt einfach ab. Die Frauen haben uns schon gefragt, macht's ihr zu? Wir sagen, wir wissen es nicht. Wir warten ab, was kommt und wir sind da, solange es geht, sind wir einfach da für euch. Und ja, ich habe ich überhaupt keine Bedenken, weil es wird das Richtige kommen. Aber wir wünschen uns grundsätzlich schon dieses nordische Modell, ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt, wo einfach Sexkaufverbot ist, wo die Freier bestraft werden und nicht die Mädchen. Das würden wir uns auch wünschen. Aber kombiniert mit Präventionsarbeit, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, und kombiniert mit dass die Mädchen leichter Wohnungen kriegen, leichter einen Job kriegen, weil es ist ja nicht getan, wenn man einfach Prostitution sagt, das ist verboten. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Die stehen auf der Straße, haben keine Wohnung und keinen Job mehr. Also da muss man schon da denen auch helfen.
Ja.
Also und von daher werden wir eben auch für dieses nordische Modell.
Was ist denn mit Präventionsarbeit gemeint?
Also ich bin ganz viel unterwegs zu Vorträgen oder die kommen auch ins Haus. Es sind viele FSJ-Gruppen, die ins Haus kommen, wo ich eben dann über Menschenhandel, über Prostitution erzähle, ein bisschen Zahlen und Fakten auch bringe. Dann habe ich so Frauenarbeit, Abende, Gemeindeabende, Rotaria, also ganz querbeet. Einfach, wo ich von Studien, von Ludwigsburg kommen immer welche, Tübingen, ja, einfach Informationen und aufklären, dass so viele, also dass ja über 90% der Frauen das nicht freiwillig machen, was das überhaupt heißt. Dann noch zum Thema Sexualität und Pornografie, weil ja Pornografie ein Haupteinstieg ist, auch in ein Bordell zu gehen für viele, so nach dem Motto, das will ich jetzt auch einmal ausprobieren. Oder Stadtführungen, die immer wieder kommen ins Hoffnungshaus, wo dann einfach auch die meisten ja überhaupt keine Ahnung haben, was das so heißt. Ja. Auch spannend, wenn zum Beispiel ein gut situiertes älteres Ehepaar mir da sagt, die Frau, ach, sie ist froh, dass es so Mädchen gibt, denn wenn ihr Mann von ihr etwas verlangt, was sie nicht möchte, dann ist sie es ihr lieber, er geht zu einer Prostituierten. Ich bin ein bisschen momentan etwas sprachlos entstanden. Ich habe nur dann drauf gesagt, okay, sagt viel über ihre Beziehung aus. Also, weil ich mir gedacht habe, oh, wow, also sozusagen, ich will mir das nicht gefallen lassen, aber die kriegt ja Geld dafür, die kann sich das dann gefallen lassen. Aber man schenkt heute zum Abitur einen Bordellbesuch, man schenkt zur Volljährigkeit einen Bordellbesuch. Das ist heute alles normal geworden. Und denke ich mir dann, wow, wie gehen wir miteinander um, ja?
Ja.
Oder ein Nachbar hat zu mir auch mal gesagt, ich würde nicht in ein Bordell gehen, aber wenn ich einem Mädchen 2-3 Drinks spendiere, geht die mit mir auch ins Bett. Wo ich dann oft so, okay, Mädchen, bist du dir nicht mehr wert wie 2-3 Drinks? Ja, ich habe ja 30 Jahre als Hebamme gearbeitet. Ich habe mal ein Mädchen entbunden, die wusste vom Vater des Kindes, nur das Auto war gelb, sie wurde nicht vergewaltigt. Also, wo ich auch sage, möchtet ihr von eurem Vater nur wissen, das Auto, was, also über die Autofarbe? Also einfach auch ein bisschen aufmerksam oder ein Gefühl wieder zu kriegen, wie gehe ich mit mir selber um oder wie gehe ich auch mit anderen um? Das ist mir da einfach auch wichtig. Gerade so mit den, ja, ab 14-Jährigen. Ja. Und gerade bei der Pornografie ist ja auch so, das sind ja zu fast 100% sind es Zwangsprostituierte, die da arbeiten müssen. Und wenn man bedenkt, es sind die 11-Jährigen, die regelmäßig schauen, was da in ihren, ja überhaupt in ihrer Vorstellung, wie man umgeht, auch als Burschen mit Mädchen, ja, was da geprägt wird, denke ich, ist echt schade.
Mhm. Ja.
Und darum ist mir das einfach wichtig, dass ich sage, okay, wir haben da so ein tolles Geschenk gekriegt, was Sexualität betrifft, finde ich als wunderbares Geschenk. Aber dann auch ein Stück weit verantwortungsvoll damit umzugehen, glaube ich, wär mir einfach wichtig. Ja. Gerade von meinem ehemaligen Beruf her, was ich da auch schon erlebt habe, merkt man, es ist viel im Argen.
Ja, oh mein Gott. Ja.
Was sind denn also du hast schon gesagt, ihr wisst jetzt nicht so richtig, was passiert überhaupt mit dem Hoffnungshaus, aber sagen wir mal, es bleibt jetzt erstmal so. Was sind denn noch eure konkreten Pläne, was ihr gerne noch umsetzen würdet?
Oh, ja, einfach für mich ist jetzt schon speziell nochmal einfach in der Aufklärung noch mehr drinnen sein, einfach das Bewusstsein noch mehr schärfen und stärken und ja, für die Frauen einfach noch konkreter zu finden, also wo finden wir Arbeitsplätze, wo sie einsteigen könnten. Wir haben ja über 80% Bulgarinnen zurzeit, also es sind der Osten, Bulgarien, Rumänien, weil Deutschland ist in dieser Ostmafia-Hand, sage ich mal, das weiß man. Und da haben wir Analphabeten dabei, also einfach Möglichkeiten zu finden, wie können wir den Frauen da helfen, dass sie ja die Sprache gut lernen, dass sie einfach einen Job kriegen und wirklich eine Perspektive kriegen. Schwierig ist manchmal, weil ja sehr, sehr oft Kinder da im Hintergrund sind. Die werden so mit 14 verheiratet und haben dann, bis sie volljährig sind, 2 bis 4 Kinder, müssen dann die Kinder irgendwo alleine versorgen. Also wie kann man dann auch Verbindung zu Bulgarien, Rumänien, da bestehen schon einige, aber dass man das noch mehr fördert, dass man ja einfach da auch in der Prävention, dass die schon gar nicht kommen, dass man die eben aufklärt, auch das wären so für mich
Ziele. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja. Also diese Verbindung zu schaffen, oder?
Ja, es bestehen schon welche. Also in Rumänien gibt es schon Verbindung zu Jana Matei, die hat auch Häuser für minderjährige Prostituierte, die war bei uns auch schon da damals und da gibt es Verbindungen. Wir haben jetzt gerade neue Verbindungen zu Bulgarien auch laufen, zu Gemeinden, die auch mit politischen Gemeinden zusammenarbeiten. Aber natürlich, das ist jetzt noch nicht flächendeckend, aber einfach... Dass man sagt, man könnte da manche ja, Verbindungen nützen, dass man auch einigen Mädchen sagt, fahrt nicht nach Deutschland, diese Jobsuche, wo sie glauben, sie können das große Geld machen, das ist es einfach nicht. Und dass man sie da warnt oder einfach aufklärt. Das wär uns schon auch wichtig, dass die, ja, ich glaube einfach, sie haben immer noch die Hoffnung, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz oder so, das sind die Länder, wo man noch gut Geld machen kann. Klar, im Vergleich zu ihrer Wirtschaft ist es schon besser, aber wenn sie weder die Sprache können, und wie gesagt, es sind einige Analphabeten dabei, ja, was sollen die dann arbeiten hier? Mhm. Und ich merke es auch, die Woche kam einer, der als Transvestit arbeitet, also Männer in Frauenkleidung dürfen bei uns auch rein. Und der hat eben auch, also er ist jetzt schon 17 Jahre da und er möchte das und das vom Amt oder so, sage ich, du, es heißt nicht, wenn du schon so lange da bist, dass du automatisch alles, was Deutschland anbietet, kriegst, sage ich, da müsstest du erst den Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft machen und dann kann man weiterreden. Also sie haben da auch oft Vorstellungen, die einfach mit der Realität überhaupt nicht zusammenpassen, gell?
Und da kommt bei euch ganz schön viel zusammen, ja.
Ja, da erlebt man einfach schon manches, ja. Aber es macht es auch ein Stück weit, ich mag es, wenn es nicht immer so eintönig ist. Also ich finde es schön, weil da kann man in verschiedene Bereiche arbeiten und ja, finde ich schon toll.
Ja, du kannst halt richtig viel bewegen auch, ne?
Ja, da würde ich manchmal mehr bewegen, als was man, aber im Kleinen, denke ich mal, kann man doch manches machen, ja. Ich finde es auch schön, wir haben ein paar junge Mädchen dabei, die dann immer die Mama zu mir sagen und ich habe einmal gesagt zu einer, sage ich, ja, ich bin schon deine Mama, aber ich bin dann auch streng wie Mama. Also das müssen sie dann auch in Kauf nehmen. Aber es ist trotzdem irgendwie so, wenn man sie dann sieht und manchmal in den Arm hält, einfach nur... Oder so wie eine gesagt hat nach Corona, das war auch was Schönes zum Beispiel für uns, wo die sagt, die kam wirklich angelaufen, wie ich das erste Mal aufgesperrt habe und sie sagt, ruft ganz laut, meine Familie ist wieder da. Also das sind dann eben so Momente, darum sage ich, da bin ich gern Mama. Ohne dass man muss ja aufpassen. Ah, gut, auch bei den eigenen Kindern darf man auch nicht immer mitreden. Gehört ja auch dazu, die müssen erwachsen werden. Stimmt. Ich habe 3 Töchter, ich kann ein Lied davon singen. Die würden sich das gar nicht gefallen lassen. Ist gut so.
Ja, das stimmt. Hört auch dazu, ja.
Nein, also das, aber das finde ich dann das Schöne, glaube ich, bei unserer Arbeit, weil wir ja eben, sage ich auch nicht, wie Ämter, die müssen auch gewisse Zahlen erfüllen. Und wir haben Chefs, die einfach nicht sagen, die fragen immer, wie viele waren da, wie viel habt ihr das und das, sondern die einfach auch ihr Schwerpunkt den auch sehen in der Beziehungspflege. Und das ist schön, weil da fällt ein Druck einfach weg, den man, ja. Mhm. Und das auch gerade was Beziehung betrifft, finde ich zum Beispiel auch schön, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich zuerst noch nicht gesagt, wie meine Mutter gestorben ist und ich komme das erste Mal wieder, geht gegenüber bei einem Bordell die Tür auf, kommt eine raus und sagt, du, ich möchte noch Beileid wünschen. Also das ist für mich, das sind für mich Momente, die ich dann wirklich schön finde. Also dass sie das auch, ihnen das auch irgendwo wichtig ist, weil da sieht man, da ist ja eine Beziehung entstanden, sonst wäre das gar nicht möglich, ja. Also das sind dann einfach so die, ja, die Momente, die irgendwie die schön sind, ja. Oder sie wissen eben zum Beispiel auch von meinen Kindern, ich habe erzählt, dass ich jetzt Oma werde oder so, also dass sie, ja, so die fragen dann schon immer, geht's gut und wann kommt ins Kind und so. Also, oder meine Kollegin hat letztes Jahr ein Baby gekriegt, die eine, und die kommt dann jetzt auch ab und zu mal mit dem Kind vorbei, weil da freuen sie sich total, wenn sie das Baby sehen und so. Also das sind, ja, Leben teilen, sage ich, ist einfach unser Auftrag dazu, ja.
Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man nach der Arbeit dann irgendwie so den Wunsch nach Zerstreuung hat und den Kopf mal woanders.
Ja.
Einfach, ja. Und also hast du da vielleicht Buchempfehlungen zum Beispiel für uns?
Also ich sage mal, zum einen, eine Kollegin von mir, die hat immer gesagt, wenn ich heimkomme, ich gehe manchmal duschen. Ich spüle alles von mir ab, sage ich mal, ja. Ich bin auch manchmal so, dass ich mich dann einfach nur aufs Sofa lege und einmal nichts hören will, nichts sehen will. Das ist, ja, da neige ich manchmal dazu, einfach nur irgendwelche Spiele am Handy zu machen, um runterzufahren. Und sonst, ja, beim Lesen ist es ganz gut. Ich habe, sage ich immer, so drei Komponenten beim Lesen. So zum Entspannen einfach leichte Literatur, leichte Romane, durchaus auch mit Happy End, wo ich einfach merke, das ist ein bisschen die heile Welt, die da dazu kommt. Dann kommt ein Bereich, es wird bleiben, ist Fachliteratur, einfach, wo können wir da helfen. Sehr, sehr gerne lese ich Biografien, speziell Biografien, also jetzt was Geschichte betrifft. Da merke ich, da kommt ein bisschen mein Österreicher durch, die Habsburger und so weiter. Also auch so ein bisschen so die Hintergrundgeschichten. Also nicht nur die tollen Leute vorne, sondern wie schräg die manchmal waren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, zum Schmunzeln, aber auch zum Verwundern. Also das muss ich sagen, finde ich toll. Aber mein liebstes Buch wird bleiben wahrscheinlich, ob es glaubt oder nicht, die Bibel. Das ist für mich ein absolutes Lebensbuch und Lesebuch. Und ich hatte schon, also ich habe schon ein Burnout hinter mir, ich habe schon Panikattacken hinter mir, ich habe schon wirklich Tiefen des Lebens auch kennengelernt und habe da einfach gemerkt, das war zum Beispiel in der Burnout-Phase damals, war ich aber nur in Österreich, wo ich gemerkt habe, Psalmen, das sind so diese, wie sagt man, den Lieder in der Mitte der Bibel, das war das Einzige, was ich überhaupt lesen konnte. Da konnte ich gar nichts mehr lesen. Und das war plötzlich das, das mich irgendwie, ja, einfach durchgetragen hat. Und seit der Zeit, merke ich, ist mir das noch wichtiger geworden, weil einfach nichts anderes möglich war. Ich habe verschiedene Bücher bekommen oder auch von Leuten, die halt irgendwie mir was Gutes tun wollten, und habe gemerkt, da geht gar nichts. Und so, ja, ist es für mich wirklich das Buch geworden, wo ich sage, für jeden Tag ein paar Verse, für ja. Und nachdem nebenbei noch jetzt eine Aufgabe von mir auch geworden ist, auch zu predigen, okay. In den Gemeinden da rundum, also in Württemberg querum, sage ich mal, ist es natürlich nochmal, weil da muss ich ja nochmal ganz anders mit Texten da umgehen. Mhm. Ja. Und auch zu merken, was das für eine Aktualität für meinen Alltag hat. Und das finde ich echt spannend. Also es ist für mich kein vergilbtes Buch, sondern wirklich ein Lebensbuch geworden. Und ich glaube, wenn ich wo auf eine einsame Insel, von der träume ich manchmal noch, die gibt es in Österreich nicht so viele, dass ich sage, das würde ich wahrscheinlich mitnehmen, ja. Und ein paar schrille Biografien, die bräuchte ich wahrscheinlich dazu auch noch. Das wäre so, ja, würde ich sagen, das ist so meins. Und da ist aber, ich glaube, so ein Buch, wo ich sage, sonst ein Buch, das ich sage, genau das muss es sein, Das ist immer phasenmäßig, habe ich eben so, wo ich sage, das jetzt und dann ist wieder was anderes, was mich einfach sehr bewegt. Und so. Aber wie gesagt, bei der Bibel glaube ich, die würde ich nicht mehr hergeben. Mit manchen humorvollen Dingen, die da auch drinnen stehen.
Okay, das nehmen wir gerne so mit. Das ist ganz arg schön, finde ich. Ja. Aber du hast ja gesagt, Biografien sind dir auch ganz wichtig. Hast du uns da vielleicht noch eine Empfehlung?
Also die letzte, die ich ein bisschen intensiver gelesen habe, waren über Franz Josef und die Sissi. Vor allem über die Sissi. Also wo ich mir gedacht habe, ach, das war so eine arme Frau, die so, ich meine, man kennt sie immer nur vom Film her und wie toll oder so, aber die war so eine einsame und
Ja. Ich glaube, die war echt unglücklich.
Die war so, ja, und war ja eigentlich immer irgendwie auf der Flucht. Man hat das Gefühl gehabt, sie war nie zu Hause, ist nie gelandet. Auch selbst bei ihren Kindern, ja, was die ja dann auch erlebt hat. Die jüngst, also die eine Tochter schon ganz früh gestorben, dann der Sohn, auf den sie alles gegeben hat, hat Selbstmord gemacht. Und also was das für diese Frau, also wo ich mir denke, Wahnsinn, die hätten nach außen hin alles gehabt sozusagen und sind trotzdem so einsam und so, ja, ich glaube, sie war psychisch schwer krank. Die war, und dieser, was ich gar nicht so verstehen kann, wo es immer geht, ist ja heutzutage nicht mehr so extrem, aber sozusagen der Staat oder der Adel verpflichtet und das muss man so machen. Also so schlimm, wo man völlig an den Wünschen der Menschen vorbei. Aber ich weiß nicht, ob das nicht heute in manchen Familien auch noch so ist. Die Kinder müssen den Betrieb übernehmen, die Kinder müssen diese Schulausbildung machen und so. Ist nicht ganz so extrem, aber ich glaube schon, dass da einige auch noch unter diesen Zwängen so leiden und das finde ich sehr schade. Wenn man nicht.
Ja, also ich glaube, das ist eine ganz dunkle Geschichte, ja. Glaube ich, tatsächlich. Also ich war jetzt mit meiner Familie, wir waren eine Woche in Wien und haben einmal alles Habsburg hoch und runter und da haben natürlich die einzelnen Führer, mit denen wir so unterwegs waren, die haben natürlich dann auch immer irgendwie so special zu erzählt, natürlich auch gerade zu Franz Josef und Sissi und so. Aber das Ganze hat dann so ein Gesamtbild ergeben, wo wir dann auch so als Familie gesagt haben, oh mein Gott, also es ist ja eigentlich, nicht, also gelinde gesagt, nicht schön, sie es hatte, ne? Also dieses von der Natur weg und dieser Freiheit, die sie hatte, in diese Zwänge rein. Und er muss ja auch sehr sparsam gewesen
extrem,
sein.
Extrem, ja.
Ne? Also um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, die hat echt nicht so wahnsinnig viel Spaß gehabt.
Aber sie hat dafür hat sie, also er hat sehr sparsam gelebt, aber sie hat viel Geld ausgegeben für ihn.
Ja.
Die hat ja Reisen gemacht mit, also was die da alles mitgehabt hat, ist verrückt. Das ist, waren Unsummen, die sie da gebraucht hat. Und er hat aber brav bezahlt. Aber trotzdem, also wenn man auch sieht, wie da die Kinder aufgewachsen sind, wo eben der Sohn mit, weiß nicht, 8 Jahren, wurde der in der Nacht immer mit Schüssen geweckt, damit er abgehärtet wird. Und laut, also wie man sagt, völlig irre. Das hat sie dann ja abgestellt. Und also ja, wo man wirklich merkt, das war schon eine Zeit, kann man irgendwie gar nicht nachvollziehen, was da los gewesen ist.
Nee.
Und dann wundert es, also ja, ich bin dann so ein, wo ich dann sage, okay, ich verstehe es, dass sie abgehauen ist, dass sie nicht wollte. Das kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Gut, die war 17, wie sie ihn geheiratet hat. Ich meine, die hat ja auch nicht gewusst, was da auf sie zukommt.
Nee. Oder sie hat es unterschätzt, ausgeblendet, was auch immer.
Und sie war ja lange immer, was geheißen, die schönste Frau, also unter den Adeligen. Ja. Und man durfte sie ja, glaube ich, dann ab knapp 40 nicht mehr fotografieren oder so und nicht mehr, hat sie sich nicht mehr sehen lassen, nur mehr mit Schirm, damit keiner ihr Gesicht sieht und so. Also auch, Wahnsinn. Mhm. Also das sind schon Persönlichkeiten, die ja echt krank sind und zerstört wurden, sage ich auch mal. Ja.
Mhm. Ja.
Also das. Und da gibt es viele solche Geschichten, so wo man bei manchen schmunzeln kann, aber bei manchen echt sagt, Also ist das wirklich der Preis für das, dass man berühmt ist? Nö.
Ja, das ist wirklich. Ja. Aber das nehmen wir gerne mit als Empfehlung. Hast du uns da noch einen Autor oder ein Buch, wo du sagst, das beschreibt es besonders gut?
Oh.
Franz Josef Sissi?
Nein, da habe ich jetzt gar nicht, die habe ich jetzt da nicht mehr da. Das kann ich nicht einmal nachschauen. Aber es gibt da verschiedene, ja.
Ja, wir empfehlen.
Genau. Passt. Dass ich doch die Habsburger in Deutschland ein bisschen... Nachdem ja Stuttgart auch einmal zu Österreich gehört hat, Württemberg, also kann ich ja natürlich groß auftrumpfen. Man kriegt ja so einen eigenen Stolz, wenn man im Ausland lebt. Den habe ich vorher nicht gehabt.
Nö. Ja. Aber ich glaube, die Deutschen haben jetzt schon ein sehr großes Herz für sie.
Ja, ich weiß. Ja. Für die Romy Schneider-Sissi, für die
anderen. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Doch, es gibt jetzt einen neuen Film auch noch. Der zeigt es ein bisschen besser, aber ja.
Ja, wir nehmen die Empfehlung für Sissi-Filme noch mit rein.
Ja,
ja Mensch, dann sagen wir jetzt an der Stelle jetzt einfach mal vielen, vielen Dank, liebe Wilbur, für deine Zeit und dass du so offen über all die Themen gesprochen hast, die euch da umtreiben. Wenn da Fragen auftauchen, dann verweisen wir gerne an dich. Insofern, traut euch. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch. Ihr könnt euch auch bei uns melden, wie immer. Insofern, genau. Wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute.
Dankeschön, ja.
Und drücken die Daumen, dass einfach alles auch sich so entwickelt, wie ihr euch das da vorstellt. Wir haben jetzt, glaube ich, alle ein bisschen ein besseres Bild dazu. Genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du unser Gast warst. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du unser Gast warst. Wir sagen an alle euch da draußen jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu und lasst euch überraschen, wer das nächste Mal unser Gast ist. Und wir danken dir, Wilbur, einfach nochmal für deine Zeit und sagen tschüss an dieser Stelle.
Ja, tschüss. Ciao.
Tschüss.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.